Herzlich willkommen bei unserer neuen Ausgabe von Gesundheitszone. Heute sind Jessica und ich zu Gast auf einer Fortbildung von InfectoPharm in Berlin. Unser heutiger Gast ist daher Philipp Zöller, der Geschäftsführer von InfectoPharm. Wir diskutieren über Lieferengpässe, Medikamentenmangel und andere Probleme der Pharmaindustrie. Viel Spaß dabei!
Herzlich willkommen zum Gesundheitszone-Podcast Nummer 4 in dieser Woche. Und tatsächlich haben wir heute mal wieder einen Gast, worüber wir uns sehr freuen, Katrin und ich, und zwar Philipp Zöller. Wir befinden uns hier heute tatsächlich auf einer Fortbildung in einem ganz besonderen Setting, und zwar in Berlin auf der InfectoPharm-Fortbildung. Herzlichen Dank nochmal dafür. Das war schon gestern ein ganz toller Nachmittag und heute ein toller Vormittag. Genau, und eigentlich würden wir dich bitten, stell dich doch mal ganz kurz vor. Und vielleicht kannst du einmal kurz sagen, was so das Besondere eigentlich an InfectoPharm tatsächlich ist.
Ja, erstmal herzlichen Dank, dass ich heute hier sein kann. Mein Name ist Philipp Zöller. Ich bin in der zweiten Generation Geschäftsführer der Firma InfectoPharm. InfectoPharm ist ein klassisches Pharmaunternehmen, was 1988 gegründet wurde durch meine Eltern. Und der Name sagt es ja schon, wir kommen aus der Infektiologie, und zwar genau aus der pädiatrischen Infektiologie. Die ersten Präparate, die wir damals angeboten haben, waren Penicillinsaft, und daraus sind weitere Präparate geworden im Bereich der Antiinfektiva, speziell auf die Bedürfnisse von Kindern abgestimmt. Also unsere Präparate waren zum Beispiel hochkonzentriert, unsere Antibiotika, und gut schmeckend, sodass man nicht dreimal täglich etwas nicht so gut schmeckendes, sondern nur zweimal täglich einen gut schmeckenden Saft geben konnte. Und das hatte einfach einen wahnsinnigen Vorteil in der Therapie, sowohl für die Ärzte als auch für die Patienten und die Eltern, mit der zweimaligen Gabe und der deutlich verbesserten Compliance oder Adherence, wie man heute sagt. Ja, und daraus hat sich das Unternehmen in den letzten 35 Jahren weiterentwickelt. Wir sind heute sicherlich eines oder das führende Unternehmen im Bereich der Kinderheilkunde in Deutschland, haben über 130 verschiedene Präparate in unserem Portfolio, außer Impfstoffen, wobei wir jetzt momentan auch in einer Kooperation mit einem führenden Impfstoffhersteller sind. Außer Impfstoffen bieten wir quasi fast die ganze Palette an von Präparaten, die man braucht, um Kinder gut behandeln zu können.
Ja, und du sagtest ja schon, dass ihr vor allem eben auf Kindermedizin, ja, was heißt spezialisiert seid doch, und auch führend seid in der Produktion. Und um jetzt aktuelle Themen aufzugreifen, würde ich schon als erstes einmal ansprechen, die Lieferengpässe, die es momentan gibt. Genau, da hast du gestern zur Einführung der Fortbildung auch schon ein paar Sätze erzählt. Das fand ich sehr spannend, und vielleicht können wir das hier nochmal so ein bisschen, ja, genauer besprechen. Uns fällt halt auch in der Praxis auf, es gibt immer weniger antibiotische Säfte, sei es jetzt Infectobicillin, das ist gar nicht mehr lieferbar zeitweise. Jetzt haben wir in Kiel gerade so eine Keuchhusten, ja, Epidemie, Pandemie, was auch immer. Und es gibt keinen Clarithromycin-Saft. Genau, dass du da vielleicht einmal drauf eingehst, was da eure Probleme sind. Also unsere Probleme sind, wir schreiben es auf, es ist nicht lieferbar, wir müssen uns was anderes ausdenken und den Eltern irgendwie vermitteln, wie sie dieses Medikament dann, ja, dem Kind geben können, in der Darreichungsform, das auch fürs Kind irgendwie möglich ist. Es schluckt ja keine Tablette.
Ja, also man sagt, ungefähr bis 6 Jahren ist das Saftalter, wo präferierten Saft gegeben werden könnte. Viele Kinder tun sich aber auch bis zum Alter von 15, 18 Jahren schwer. Deswegen ist es sicherlich notwendig, dass es verschiedene Säfte gibt. Und das gleiche Problem, was ihr in der Praxis habt, das haben wir natürlich auch. Gerade durch die Pandemie, durch Corona, ist dieses Thema verschärft worden. Und es hat sich natürlich auch medial sehr stark, weil es halt Kinderpräparate waren, lebenswichtige Kinderpräparate, hat sich dann ein extremer Fokus gebildet. Aber die Antibiotika sind sicherlich nur stellvertretend für ein generelles Problem, was wir momentan in Deutschland haben, mit verschiedenen Arzneimitteln, was Versorgungssicherheit und Liefersicherheit betrifft. Das Problem bei den Antibiotikern ist tatsächlich ganz spannend, denn wir haben eigentlich in den letzten 2 Jahren nach Corona mehr Antibiotika produziert und verkauft als in allen Jahren zuvor. Also es wird immer von Antibiotikamangel gesprochen, aber wir hatten mehr zur Verfügung als in den Jahren davor. Der wahnsinnige Effekt, warum es dann aber trotzdem zu einer Mangelversorgung kam, ist, dass die Bedarfe nach Corona extrem angestiegen sind. Also während der Pandemie gab es halt Abstandsmaßnahmen, Hygienemaßnahmen. Die Kinder haben alle Masken getragen oder waren eben nicht in der Schule oder in den Kindereinrichtungen. Und dadurch sind natürlich keine Infektionen gewesen, und dann werden jetzt halt die ganzen Nachholinfektionen, so wird ja momentan auch die Keuchhusten-Epidemie, die beginnt, besprochen. Ja, und wir haben sicherlich vor allem eine gesundheitspolitische Herausforderung. Also tatsächlich ist dieser Arzneimittelmangel, den wir momentan in Deutschland beobachten, sicherlich auf eine verfehlte Gesundheitspolitik der letzten Jahrzehnte zurückzuführen. Ich habe gestern ja in meiner Begrüßungsrede versucht zu erklären, die komplexen Zusammenhänge, die dahinter stehen. Man kann es vielleicht einfach runterbrechen, also seit ungefähr Mitte der 90er Jahre gibt es verschiedene Instrumente der Gesundheitspolitik, um die Kosten der Arzneimittelversorgung in den Griff zu halten. Und die Idee dahinter ist ja auch prinzipiell okay. Wir wollen alle, dass wir das Geld, was unseren gesetzlichen Krankenkassen zur Verfügung steht, dass es ausreichend ist für die Arzneimittelversorgung. Und aber inzwischen gibt es so viele verschiedene Maßnahmen, die gewählt wurden, die auch wie ein Geflecht ineinander greifen, die dafür sorgen, dass wirklich die Preise, die für Arzneimittel gezahlt werden, nach oben festgeschrieben sind, beziehungsweise sogar über Effekte stufenweise nach unten gehen. Und man kann sagen, die Festbeträge, ein Festbetrag definiert einen Preis, den der Arzneimittelhersteller von der gesetzlichen Krankenkasse bekommt für ein Präparat, was einen bestimmten Wirkstoff enthält. Mitte der 90er Jahre wurden diese Festbeträge eingeführt. Und diese Festbeträge wurden für alle unsere Antibiotika, sei es Penicillin, sei es Amoxicillin, Cefaclor, Erythromycin, also die Makrolide, wurden noch nie nach oben angepasst. So, und jetzt kann man natürlich sagen, wenn du einen Preis hast, der festgeschrieben ist und meinetwegen auch noch auskömmlich ist, irgendwann wird er nicht mehr auskömmlich sein, denn du kannst keine Kosten festschreiben und die durch steigende Inflation, durch steigende Energiepreise, durch Lohnkosten werden einfach die Marge, und das, die Frage ist immer, was ist die Marge, also das, was wir quasi als verdienen, also netto Umsatz minus Kosten, die Marge an dem Produkt wird immer kleiner. Und wenn das so ist, dann verabschieden sich irgendwann Hersteller. Dann 2006, das Beispiel finde ich immer krass, 2006 wurden die Festbeträge für Penicillin eingeführt. Damals gab es in Deutschland 16 verschiedene Arzneimittelhersteller, die Penicillinsäfte angeboten haben. Heute sind es eigentlich nur noch zwei und wir sind einer davon und wir haben 95% Marktanteil, also quasi nur noch einer. Also wir haben eine Gesundheitspolitik, die dazu führt, dass man quasi sich zu einem Monopol hinbewegt, aber der als letztes übrig bleibt, der hat ein Problem. Und
darf ich noch eine kurze Frage stellen dazwischen für alle, die es vielleicht noch nicht so verstanden haben? Wie muss ich mir das denn vorstellen? Das heißt, jede einzelne Krankenkasse kommt dann auf dich zu und schreibt was fest, weil wir haben ja nun tatsächlich sehr viele Krankenkassen. Warum? Ob das so notwendig ist, ist ja auch nochmal eine andere Frage. So funktioniert das oder wie muss man sich das vorstellen?
Jein, also die Frage ist mit Jein zu beantworten. Also ich habe ja gesagt, es gibt verschiedene Instrumente. Ich benenne sie jetzt einfach mal nur. Also es gibt diese Festbeträge. Das ist eben dieser Festbetrag errechnet aus, wie viel man für ein Arzneimittel bekommt, anhand der Menge des Wirkstoffs, der in diesem Arzneimittel drin ist. Dann gibt es sogenannte Zwangsrabatte. Also wir müssen als Hersteller für ein generisches Präparat, also ein Präparat, was einen Wirkstoff enthält, der nicht mehr patentgeschützt ist, müssen wir pauschal 10% Zwangsrabatte zahlen. Zusätzlich müssen wir pauschal einen 6%igen Herstellerrabatt sowieso für jedes Arzneimittel, was wir anbieten, zahlen. Also es gibt die Festbeträge, es gibt diese Hersteller- und Generikerrabatte, nennt man das. Dann gibt es ein sogenanntes Preismoratorium für alle Arzneimittel, die einen nicht mehr patentgeschützten Wirkstoff enthalten, wie zum Beispiel unser Helmex, das ist unser Wurmmittel, da ist ein Pyranthel als Wirkstoff drin. Das ist ein generischer Wirkstoff, aber dadurch, dass wir als einzige dieses Produkt anbieten, hat der GKV-Spitzenverband und der GBA keinen Festbetrag darauf erstellt. So, also muss ja trotzdem ein anderer Weg gefunden werden, wie man diesen Preis auch reguliert. Da wurde 2009 ein sogenanntes Preismoratorium eingeführt. Also wir sind auf dem Preisstand 2009 für all die Präparate, die nicht im Festbetrag geregelt sind, sind wir hier wirklich 100% festgeschrieben. Also wir haben nicht mehr die Möglichkeit, über dieses Preismoratorium drüber zu gehen. Wir könnten die Preise theoretisch erhöhen, aber wir müssten am Ende des Quartals an die Krankenkassen 100% die Differenz zurückerstatten. So, und dann gibt es, und das war jetzt deine Frage zu den Krankenkassen, dann gibt es noch, und das ist vielleicht das härteste Instrument, die sogenannten Rabattverträge. Mhm. Das sind, die Krankenkassen haben die Möglichkeit, einen bestimmten Wirkstoff auszuschreiben. Mhm. Also es wird einfach gesagt, wir werden jetzt für die nächsten 2 Jahre ein exklusives Los oder ein, meinetwegen mit 3 Zuschlägen ausschreiben für einen Wirkstoff, sagen wir mal Salbutamol. So, und alle Anbieter, die in Deutschland ein Salbutamol Dosierosol zum Beispiel anbieten, haben dann die Möglichkeit, bis zu einem Stichtag einen Preis abzugeben. Das ist das größte Geheimnis in einem verdeckten Umschlag. Am Stichtag wird geöffnet und derjenige, der den niedrigsten Preis anbietet, der kriegt den exklusiven Zuschlag. Und das führt zu diesen verrückten Situationen. Ihr seid in eurer Praxis, schreibt meinetwegen Salbutamol von Hexal auf, die Mutter geht in die Apotheke, gibt das Rezept ab. Es gibt die PTA oder der Apotheker gibt Salbutamol Hexal ein. Dann kommt die erste Frage von der Software, welche Krankenkasse. Dann wird AOK oder Techniker oder BARM angeklickt. Und dann sagt die Software, welches Präparat abgegeben werden muss. Und es muss substituiert werden zu einem der Rabattpartner. Wenn es ein exklusiver Zuschlag ist, zu dem einen Rabattpartner. Und das ist natürlich ein wahnsinnig wirksames Instrument. Denn wenn man diesen Rabattvertrag gewinnt, dann gehen natürlich die Mengen extrem hoch. Es ist total spannend. Nach 2 Jahren wird aber neu ausgeschrieben. Der den Zuschlag hatte, hätte ihn gerne natürlich wieder für weitere 2 Jahre. Das heißt, er geht natürlich vom Rabatt noch weiter runter. Alle anderen, die im Markt sind, wollen ja auch den Zuschlag haben, bieten mit. Und führt natürlich dazu, dass alle 2 Jahre der Preis runtergeht, ohne dass man es auf den Listenpreisen sieht. Also keiner weiß, was wirklich für ein Präparat tatsächlich abgegeben wird.
Aber das ist ja eigentlich total verrückt im Zuge dessen, dass man eine Inflation hat, dass alle Kosten steigen, weil du dann ja nach 2 Jahren im Prinzip noch weniger verdienst an dem, was du.
Also man weiß, dass indische und chinesische Hersteller, teilweise Preise bieten, Einstandspreis. Also wirklich den Herstellkosten, damit bieten sie den Preis, die holen sich dann die Mehrwertsteuer zurück, dass dann die Marge, die damit erstattet wird. Im Schnitt sagt man, für generische Arzneimittel werden noch 6 Cent verdient. Aber das ist natürlich für internationale Firmen total attraktiv, weil man natürlich eine Riesenmenge bekommt. Ne? Man bekommt eine Riesenmenge an Absatz. Das fördert natürlich Skaleneffekte in der eigenen Produktion. Dadurch sinken die Herstellkosten und es wird natürlich dann auch attraktiver im internationalen Geschäft. Wir sind ein national tätiges Unternehmen, nur in Deutschland. Wir haben kleine Stückzahlen, wir haben sehr herausfordernde Darreichungsformen für Kinder. Wir können da bei diesen Rabattausschreibungen nicht mitmachen. Deswegen, wenn ihr Infectocilin aufschreibt, 400, dann wird substituiert zu Wettbewerbern. Wenn ihr Infectocilin 500 aufschreibt, dann gibt es keine Substitution, weil wir die einzigen in Deutschland sind mit einer 500er Stärke. So, deswegen ist ja, genau, es gibt natürlich Möglichkeiten, man kann das auch jedem Kreuz auf dem Rezept, aber dann kommt sicherlich die KV am Ende des Monats und sagt, hey, gibt's eine Begründung, warum ihr ein Audit-Kreuz ist. Das heißt, wenn man tatsächlich, und das ist, wie wir funktionieren als Unternehmen, wir sind ein sehr profitables Unternehmen. Ich sage das immer mit dazu, wenn man ins Handelsregister guckt, sieht man unsere Zahlen. Und uns geht es wirtschaftlich nicht schlecht, aber das Problem ist, die wichtigen Produkte, die wir ja gerne anbieten würden, die wirklich lebenswichtig sind oder versorgungskritisch sind, daran verdienen wir kaum noch Geld. Und deswegen, also wie wir funktionieren, wir versuchen ja immer wieder neue Produkte zu entwickeln. Und diese Produkte sind immer unikat. Wir versuchen wirklich, dass wenn ihr das Präparat gut findet, aufs Rezept schreibt, dass dann in der Apotheke keine Substitution möglich ist, weil wir entweder einen anderen Wirkstoff haben, eine andere Konzentration oder eine neue Indikation.
Vielleicht kannst du nochmal so als Praxisbeispiel aufs Salbutamol eingehen. Ja. Da haben wir jetzt ja auch, also wir haben jetzt irgendwelche Sprays, ich weiß gar nicht, aus Afrika oder Südamerika? Nee, wahrscheinlich nicht. Also ich habe es mir noch nicht genau durchgelesen. Auf jeden Fall gibt es gerade kein Salbutamol. Und ist auch irgendwie spannend. Man muss den Eltern erklären, was sie ihrem Kind geben. Die sind ja fragen eh nach, ist es zugelassen? Genau, ist es ja meistens eh schon nicht, sag ich mal, bei solchen Sprays. Und genau, wo die jetzt herkommen oder wie das zustande gekommen ist.
Ja. Also das aktuelle Beispiel mit Salbutamol Dosierosol finde ich mit so das krasseste Beispiel, wie verfehlt unsere Gesundheitspolitik der letzten Jahre war. Wir haben in Deutschland wirklich ein vom Bundesministerium für Gesundheit inzwischen seit dem, ich glaube, 27. Dezember offiziell ausgeschriebenen Versorgungsmangel. Das heißt, man hat die Möglichkeit, nicht zugelassenes Präparat aus dem europäischen Ausland mit einer Gestattung der jeweilig verantwortlichen Überwachungsbehörde zu importieren. So, wie kam es zu diesem Versorgungsmangel? Es gibt tatsächlich diesen bei den Antibiotikern mal dazu. Dieses Problem gab es in allen europäischen Ländern auch. Ne? Das war schon ein deutsches Problem, aber es gab insgesamt weniger Hersteller. Und da kann man auch gleich mal zurückgehen, warum gibt es eigentlich weniger Hersteller? Weniger Hersteller, die diese extremen Bedarfe auffangen konnten. Beim Salbutamol gab es aber nicht diese Zunahme nach Corona von Bedarf. Man kann sagen, in Deutschland brauchen wir im niedergelassenen Bereich ca. 10 Millionen Dosierosole pro Jahr. Und das ist super konstant pro Jahr. Und dann kommen nochmal weitere 1,5 Millionen Dosierosole, die im Klinikum eingesetzt werden. Jetzt war in den letzten Jahren es so, Salbutamol ist logischerweise auch festbetragsgeregelt. Als Anbieter eines Dosierosols kriegt man 3,25 Euro abzüglich der Zwangsrabatte und sowas. Wenn irgendwo unter 3 Euro, was man als Hersteller bekommt, Genau, und dann gab es aber immer die Firma Hexal und Ratiopharm, die eigentlich den Großteil mit Salbur Hexal und so, die den Großteil der Versorgung sichergestellt haben. Die hatten den Rabattvertrag mit den meisten Krankenkassen. Und vor 2 Jahren hat die Firma GSK, ja einer der großen Originalhersteller, mit dem Produkt, mit dem Markenprodukt Sultanol, den Zuschlag bekommen, den exklusiven Zuschlag für die AOK. Und dadurch sind halt wirklich, und da sieht man, wie krass die Umsetzungs, also wie wirklich die Apotheken sich an diese Rabattverträge auch halten. Die Erfüllungsquoten sind weit über 90%. Die Mengen von Sultanol sind durch diesen Vertrag von jährlich ungefähr 300.000 Dosierosolen auf 5,5 Millionen hochgeschossen. Okay. Innerhalb von kürzester Zeit, weil einfach alle Salbutamol-Dosierosol war Sultanol. Und jetzt ist es natürlich klar, ein Hersteller, der immer 300.000 hergestellt hat, wurde auf einmal ist hochgeschossen auf 5,5 Millionen und jetzt 3,25 Euro war der Festbetrag abzüglich der Rabatte. Vorher hat es immer Hexal und Ratiopharm. Also ich sage jetzt einfach mal, die haben wahrscheinlich einen Preis, ist ja eigentlich einfach im Bauch unter 2 Euro. Unter 2 Euro geboten. So, und das hat nicht funktioniert. Ne? Also wenn du von 300.000 auf 5,5 Millionen hochschießt und dann für 2 Euro, die haben wahrscheinlich nicht mal mehr was dran verdient. So, und so kam es dann heute vor einem Jahr, gab es dann zum offiziellen Schreiben der Arzneimittelkommission mit dem BfArM und mit dem mit der GSK zusammen, dass es einen Lieferengpass geben wird bis Ende des Jahres. Jetzt kann man sagen, es gibt ja noch die anderen Anbieter am Markt. Aber was hat Hexal und Ratiopharm gemacht? Die haben natürlich ihre Produktionskapazitäten komplett runtergefahren. Sie hatten ja jetzt für 2 Jahre keinen Zuschlag mehr, ne? Die müssen ja davon ausgehen, dass GSK den Rabattvertrag beliefern kann. Und wenn die dann ihre Produktion runterfahren, dann sind wir auf einmal in einem Problem. So, und dann ist jetzt Mitte des Jahres, ist ja dann der Versorgungsmangel ausgerufen worden. Und seitdem sind wir einer der Player tatsächlich, die spanische Ware, also
ja, es gibt
Hexal importiert Ware aus den USA,
ja,
von der Firma Hikma, und wir von einem spanischen Partner namens Aldo Union spanische Ware. Und wir haben die Möglichkeit, wir kaufen die in Spanien ein und verkaufen sie in Deutschland also spanisch gelabelt komplett, man kann auf der Homepage aber eine deutsche Übersetzung.
Ja.
Und wir haben mit unserer Überwachungsbehörde in Darmstadt kriegen wir eine Gestattung, dass wir das quasi verkaufen dürfen. Aber die absolute, und das jetzt sieht man einfach diese Komplexität an der ganzen Sache. Der absolute Wahnsinn an der ganzen Sache ist: Wir verkaufen das Produkt, also wir kaufen es wirklich recht teuer ein, verkaufen es für circa 8 Euro. Der Festbetrag liegt aber bei 3,25 Euro. Das heißt, es gibt jetzt hier eine Zuzahlung für die Patienten. Mhm. Das heißt, man geht jetzt als Mutter,
ja,
ihr schreibt Salbutamol-Hexal oder Sultanol oder Salbutamol-Dosierosol aufs Rezept. Dann geht man in die Apotheke, es gibt kein deutsches zugelassenes Präparat. So, und dann wird ein spanisches Produkt abgegeben und dann heißt es 5 Euro x Zuzahlung. Das ist Wahnsinn, ne? Und sobald Ratiopharm oder Hexal oder
wieder
lieferbar sind, genau, dann wird natürlich, dann gibt es das zuzahlungsfrei,
ja,
das deutsche Produkt.
Und die verdienen weniger.
Und wir als Importierer wissen natürlich überhaupt nicht, was wir machen sollen. Wie viel sollen wir denn importieren? Ne? Wie viel sollen wir importieren? Wir haben jetzt ein bisschen Ware bei uns auf Lager, aber die Großhändler und die Apotheken bevorraten sich mit dem Produkt nicht, weil die ja auch Angst haben,
ja,
dass deutsche Ware wieder kommt
und
die dann auf der Ware
los
sitzen bleiben werden. Genau. Also es ist wirklich, wirklich total verrückt. Und um den Ganzen wirklich noch einen draufzusetzen. Es ist ja dann mit diesem ganzen Knall nach Corona 2022 haben wir mit einem Schlag unsere Antibiotika 2 Euro über Festbetrag erhöht.
Mhm.
So, und wir haben das begleitet mit einem offenen Brief ans Bundesministerium für Gesundheit.
Genau,
haben gesagt, wir können nicht mehr für 1,91 Euro und dann Penicillinsaft weiter anbieten. Wir müssen über Festbetrag gehen. Wohlwissend, damit werden wir uns aus dem, und das ist ja das Rückgrat und die DNA von Infektoren, wir kommen her von gut schmeckenden Antibiotikasäften. Die haben für uns aber wirtschaftlich gar keine Rolle mehr gespielt. Aber trotzdem, es ist unser Rückgrat und wir wollen es ja anbieten. Wir haben die Erhöhung über Festbetrag. So, jetzt könnt ihr sagen, aha, es geht ja doch, dass man über den Festbetrag drüber geht. Aber das Verrückte an dem System ist, ja, es ist entweder ein Sterben auf Raten, indem man auf Festbetrag bleibt und dann wartet, bis die Kosten einen aufgefressen haben.
Mhm.
Oder man geht über Festbetrag und was passiert dann? Dann steht man sofort. Weil sobald der austauschbare Wettbewerb da ist, du gehst mit deinem Rezept in die Apotheke und der Apotheker sagt, ich habe 2 identische oder austauschbare Produkte. Beim einen kostet es 2 Euro Zuzahlung, das andere kriegen sie umsonst. Dann sagen 90% der Patienten und der Eltern sagen, dann hätte ich gerne das Präparat umsonst. Und wir haben es wirklich einfach wir haben 2 Euro erhöht und haben es mit einem offenen Brief und waren schon sicher, jetzt werden wir uns aus dem Geschäft verabschieden. Aber dadurch, dass alle anderen nicht lieferbar waren, haben wir tatsächlich dann die Ware verkauft. Und das war wirklich so ein bisschen Weckruf, dass dann ein neues Gesetz initiiert wurde. Das sogenannte ALBVVG, das Arzneimittel-Lieferengpass-Bekämpfungsgesetz.
Ja, das genau. Das hast du gestern auch erwähnt. Genau, AL, genau. Ich habe schon wieder vergessen. Das finde ich auch spannend. Genau, und das haben auch gestern nochmal viele irgendwie drüber diskutiert. Und ja, kannst du gerne nochmal was
genau, also dieses Gesetz ALBVVG steht für Arzneimittel-Lieferengpass-Bekämpfungs- und Versorgungsgesetz. Das ist tatsächlich gut gedacht und der richtige Ansatz, aber es gibt ein Riesenproblem an diesem Gesetz, und zwar, es bezieht sich nur auf versorgungskritische Kinderarzneimittel. Also wenn man sieht, unsere Arzneimittelversorgung in Deutschland, 94% aller abgegebenen Arzneimittel in Deutschland sind generisch, also enthalten einen Wirkstoff, der nicht mehr patentgeschützt ist. Also könnte jederzeit jeder andere nachmachen. So, und unsere Instrumente, die ich gerade beschrieben habe, Zwangsrabatte, Festbeträge, Preismoratorium und Rabattverträge, beziehen sich eben auf diese 94%. Das heißt, wir werden bei jedem einzelnen Substanz, und es ist unausweichlich, früher oder später in die Situation kommen. Ich kann nicht sagen, wann, ob es in 2 Jahren ist, in 10 Jahren oder in 2 Jahrzehnten. Aber wir werden irgendwann in die Situation kommen, dass die Margen an dem Produkt, also dass ein Produkt nicht mehr profitabel ist, so sein wird. Also wir werden in jedem einzelnen Produkt. Jetzt hatten wir natürlich eine hochemotionale Situation mit den Kindern, keine Antibiotika, und es gab ja noch kein Paracetamol, kein Ibuprofen, Fiebersäfte und Antibiotika. Das war ja das große Thema. Und da musste die Politik jetzt reagieren, ne? Und da wurde jetzt dieses Gesetz des ALBVVG verabschiedet, und das definiert, dass es einen Beirat gibt beim BfArM. Das BfArM ist unsere Bundesoberbehörde für die Zulassung von Arzneimitteln. Dort gibt es jetzt einen Beirat, der tagt im regelmäßigen Turnus, und da wird geguckt, was sind wirklich versorgungskritische Kinderarzneimittel. Und da wurde eine Liste definiert, und alle diese Präparate, die auf dieser Liste draufstehen, bekommen einen einmaligen Aufschlag des Preises um 50%. So, jetzt muss man auch sagen, die Idee, und das ist eigentlich vielleicht sogar der viel effizientere Maßnahme, und bei diesen Substanzen ist es verboten, den Krankenkassen zukünftig Rabattverträge auszuschreiben. So, das sind zwei Maßnahmen, die eigentlich ganz gut sind. Jetzt muss man aber trotzdem wieder ins Detail reingehen. Also es gibt ja Präparate, die sind so gesagt im Festbetrag, wie unsere Pension, und Präparate wie Helmex, was im Preismoratorium ist. Beim Preismoratorium kriegen wir einen einmaligen Aufschlag um 50%, das ist relativ einfach zu rechnen. Beim Festbetrag aber kriegst du auch diesen einmaligen Aufschlag. Dadurch, dass der Festbetrag aber dadurch aufgelöst wird, bist du dann 100% rabattiert im Preismomentum, und es kommen zusätzliche Zwangsrabatte fallen auf einmal an. Weil diesen Generika-Abschlag, den ich vorhin erwähnt habe, oder den Herstellerrabatt, der gilt nicht, wenn ein Produkt Festbetrag geregelt ist. Du kommst ja aus dem Festbetrag raus, das heißt, du kriegst dann auf einmal von 10 auf 16% Zwangsrabatt. Also diese 50% sind in Wirklichkeit nur 40%. Und diese 50% gelten auf den sogenannten APU. Das ist nämlich der APU steht für Abgabepreis pharmazeutischer Unternehmer. Das ist unser Abgabepreis. Wir verkaufen unseren Infectocilin 250 Saft mit 75 ml für netto 1,91 Euro, und wir gehen jetzt nach der Änderung auf 2,70 Euro. Wir verkaufen für 1,91 Euro an den deutschen Großhandel, und dann gibt es eine Arzneimittelpreisverordnung, eine Kaskade. In der Apotheke kostet das Produkt dann ungefähr 14 Euro. Also dann kommt der Großhandelsaufschlag, dann kommt der Apothekenaufschlag und dann kommt die Mehrwertsteuer obendrauf. Und in Deutschland ist es so, dass pauschal eine Apotheke 8,35 Euro plus einen ganz kleinen Prozentsatz für ein verschreibungspflichtiges Präparat bekommt. Deswegen, also wenn das Produkt sehr teuer ist, kriegt die Apotheke nur 8,35 Euro. Wenn das Präparat 1,91 Euro kostet, kriegt sie 8,35 Euro. Auch Apotheken, um wirklich auch nicht falsch darzustellen, die Apotheken haben auch einen Zwangsabschlag. Ich glaube, die müssen 2 Euro auch von den 8,35 Euro direkt wieder abgeben an die Krankenkasse. Also es ist wirklich enorm. Aber ich will damit nur sagen, also wenn ein Präparat 1,91 Euro kostet und dann auf einmal nach dieser Änderung 2,70 Euro, da änderst du ja nichts, was 30 Jahre davor umgebaut wurde. Ne? Wir haben ja alle nicht festgestellt, was in den letzten also mit Einführung der Festbeträge in den 90er Jahren hat sich unsere komplette Industrie umgebaut. Wir hatten in Europa mehrere Wirkstoffhersteller für Antibiotika. In Deutschland, in Frankfurt Höchst, hat der letzte um 2014 die Tore zugemacht. Wir haben in ganz Europa nur noch einen einzigen Wirkstoffhersteller, nur noch einen fertigen Arzneimittelhersteller für Antibiotika. Und der wird von der EU momentan subventioniert, weil natürlich alle Hersteller, wenn die Preise oben haben natürlich in den letzten 30 Jahren überlegt, wie können wir denn die Kosten möglichst niedrig halten. Also gehen alle zu einem Wirkstoffhersteller. Dieser eine Wirkstoffhersteller ist natürlich in einem Land, wo niedrige Lohnkosten, niedrige Energiekosten, niedrige Umweltstandards sind. Und die sind alle in China und alle in Indien. Und das ist halt das Problem. Damit sind unsere Lieferketten völlig, also wir sind abhängiger von Indien und von China, was jetzt Arzneimittel betrifft, als wir vom Öl und Gas je waren von Russland.
Mich würde nochmal interessieren, wer wird denn dazu befragt, welche Arzneimittel da auf diese Liste kommen? Also werden die Kinderärzte auch dazu befragt? Weil wir sind ja diejenigen, die das tatsächlich live in der Praxis mitbekommen. Also ich sag mal, du hast jetzt Salbutamol angesprochen. Ich kann nur sagen, wir sind eine Praxis, die viele ADHS-Patienten betreuen. Und ich habe regelmäßig am Tresen die Mütter stehen, die ja mit dem BTM-Rezept noch in die Apotheke gehen, dann wiederkommen und sagen, nö, Medikinet gibt es nicht, Kinecten gibt es nicht, Elvanse gibt es nicht, dann können sie ja vielleicht mal hin und her tauschen, wo ich dann da immer stehe und sage, nee, ich kann einem Patienten, der Elvanse gekriegt hat, über Jahre nicht plötzlich ein anderes Medikament aufschreiben. Also wenn ich das so höre, denke ich halt wieder, das sind halt dann doch die Kinder und die Eltern, die Leidtragenden an der ganzen Sache. Und dann wäre nochmal so die Frage, was können wir denn eigentlich deiner Meinung nach in der Praxis dazu beitragen? Oder was können wir dazu beitragen, dass diese ganze Situation vielleicht irgendwann besser wird? Was kann man machen? Muss man sich zusammentun? Also das ist ja so ein bisschen, wir stehen ja auch da, sage ich mal, als diejenigen, die das dann mit den Eltern besprechen müssen.
Ja. Also ich kann dir jetzt nicht genau sagen, wie sich der Beirat zusammensetzt. Ich bin mir sicher, dass auch pädiatrisch tätige Ärzte oder die DGKJ, Vertreter der DGKJ oder des Berufsverbandes enthalten sind. Ich weiß, dass der GKV-Spitzenverband sich 4 Sitze hat sichern lassen des Beirats. Also ich glaube, die machen mit Abstand den größten Anteil aus. Dann sitzen Vertreter aus BfArM, glaube ich, mit drin. Und von den Pharmaverbänden, glaube ich, auch. Ich glaube, die haben kein Stimmrecht, die haben nur Mithörrecht. Aber es ist ein Beirat, der beim BfArM angesiedelt ist. Und man kann dort, ich glaube, es heißt sogar wirklich beirat@bfarm.de eine E-Mail-Adresse, man kann dort hinschreiben und Anregungen geben, welche Substanzen mit aufgenommen werden müssen. Das Gesetz des ALBVVG ist in Kraft getreten Mitte letzten Jahres und die ganzen Änderungen, keine Rabattverträge mehr und diesen 50%igen Aufschlag, der hat dann quasi zum 1. Februar diesen Jahres gegolten. Aber mit Inkrafttreten im Juli letzten Jahres musste quasi das BfArM schon die erste Kinderarzneimittelliste veröffentlichen. Also man findet sie im Internet auf der Seite. Und dort hatten wir auch die Möglichkeit, wir haben ein paar Produkte noch genannt. Man merkt, dass diese Liste sehr stark an die WHO-Liste für Essential Medicines for Children oder sowas angesiedelt ist. Jetzt hast du Methylphenidat angesprochen, verrückterweise, also das kann ich schon mal sagen, das weiß ich, Methylphenidat steht nicht auf der Liste. Okay. Und wir haben tatsächlich aber letztens dem BfArM geschrieben oder dem Beirat, dass Methylphenidat aufgenommen werden sollte, weil wir ja momentan tatsächlich auch hier eine herausfordernde Situation haben. Die ist tatsächlich nicht ganz neu, also schon Ende letzten Jahres wurden wir von der Europäischen Arzneimittelbehörde angeschrieben, wir sind ja einer der Anbieter für ein methylphenidathaltiges Präparat, angeschrieben worden, wie bei uns die Produktionskapazitäten aussehen und die Lagerreichweiten, weil es könnte zu Engpässen kommen. Wir vertreiben das Präparat in 19 verschiedenen europäischen Ländern, in diversen europäischen Ländern sind wir schon out of stock, auch in Deutschland mit dem einen oder anderen PZN, ein oder anderen Stärke und sowas. Wir sind 70% von den Mengen her über vorher. Das liegt nicht daran, dass die Mengen so deutlich gestiegen sind, sondern dass wir halt wirklich hier diverse Produkte immer mal wieder lieferunfähig waren. Und das haben wir tatsächlich dem BfArM, dem BMG auch schon zurückgespielt. Und das absolut Verrückteste an der ganzen Sache ist, der Festbetrag für Methylphenidat wurde zum 1. April, also vor 2 Monaten, abgesenkt. Also der Preis für Methylphenidat ist im April gesenkt worden. Also es macht es ja noch viel komplizierter. Und gerade bei einem BTM ist hier der Vorlauf noch einmal so viel komplizierter. Also wir können nicht einfach jetzt importieren aus Spanien. Weil also wir müssen am Anfang des Jahres Import- und Exportquoten für Methylphenidat bei der Bundesopiumstelle beim BfArM angeben. Du kannst nicht einfach dann Mengen allokieren von Frankreich rüber nach Deutschland oder sowas. Also der Vorlauf ist noch viel komplexer, die Lieferketten noch viel komplizierter. Und man kann nicht zwischen den einzelnen Substanzen einfach, zwischen Elvanse, also Lisdexamfetamin und Methylphenidat hin und her gehen, aber man kann auch nicht zwischen den einzelnen Methylphenidat-Präparaten hin und her gehen. Also es ist wirklich so eine individuell unterschiedliche Therapie. Das eine Kind springt auf diese Freisetzungskinetik an und das andere Kind auf diese und du weißt gar nicht warum. Und hier ist ja dir das ist wirklich so ein fieses Störungsbild und hier ist wirklich eine stabile Versorgung sicherzustellen, aber ich sehe hier auch momentan eher düster tatsächlich.
Genau, und dann, ja, Jessica hatte ja kurz gefragt, also ja, was können wir in der Praxis tun? Also wir haben schon eine Praxis in Kiel, da würde ich jetzt mal sagen, da sind auch die Eltern, wären bereit, was dazu zu bezahlen. Also ich erlebe es jetzt zum Beispiel, keine Ahnung, auch wenn Kinder jetzt oft Blasenentzündung haben oder irgendwie dann an der Niere eine Erkrankung, die brauchen dann so eine antibiotische Prophylaxe eben, um keine Harnwegsinfekte zu bekommen. Auch da sind ja Präparate, manche schmecken gut, manche gibt's nur als Tabletten, manche muss man mörsern. Hier, also wenn so ein bisschen da eine Mutter steht und sie weiß, sie kriegt diesen Saft oder dieses Präparat nicht in dieses Kind. Und die Alternative wäre tatsächlich manchmal auch in die Klinik zu gehen, ne? Oder bei Infektionen, wenn die Kinder einfach die Sachen nicht nehmen und sie müssen es, weil auch wieder was nicht lieferbar ist, nicht nur 7 Tage nehmen, sondern irgendwie 14 Tage nehmen und die spucken es immer wieder aus. Und da wüsste ich, da würden so viele sagen, gut, okay, damit es irgendwie leichter in dieses Kind geht oder damit es schmeckt, damit es nicht dieses negative Empfinden immer hat. Bei Fiebersäften genauso. Manche Kinder mögen diesen Ibuprofen-Saft nicht mehr, weil es irgendwie nur noch den gibt, der so brennt. Und genau, hier auf der Fortbildung, ein kleiner Exkurs, haben wir ja auch Säfte probiert. Und ich fand es auch spannend, mal selber ja irgendwie Cortisonsaft zu probieren, sei es irgendwie auch Kinderlachs zu probieren. Wenn es einfach jeden Tag genommen werden muss oder über einen längeren Zeitraum und es nicht schmeckt. Ich meine, die Kinder verweigern ja nachher alles. Das kann man denen in Nutella, in Apfelmus, es ist egal. Und da genau, können wir da was machen, dass Produkte am Markt bleiben? Wahrscheinlich nicht, so wie du guckst.
Ja, also dieses Thema selber zuzahlen oder selber bereit sein zu zahlen, diese Möglichkeit gibt es tatsächlich nicht. Also bei Präparaten, die festbetragsgeregelt sind, dort hat der Hersteller die Möglichkeit, über den Festbetrag drüber zu gehen und dann quasi die Differenz muss dann zugezahlt werden. Und tatsächlich, wenn man fair ist, inzwischen, also vor 15 Jahren war es undenkbar, dass ein Arzneimittel für Kinder eine Zuzahlung, das für Kinder bis 12 Jahren ist ja die Erstattung 100%. Für die Erwachsenen über 12, die zahlen ja 5 € Rezeptgebühr, beziehungsweise 10% des Verkaufspreises gedeckelt bei 10 €. Aber inzwischen ist es ja gang und gäbe, eine gewisse Zuzahlung. Also wie jetzt mal als Beispiel unser Kapfalsaft mit Noscapin ist ein absolutes Unikat in Deutschland. Es gibt kein zweites Noscapin-Präparat. Nichtsdestotrotz sind wir in einem Festbetrag. Es gibt nämlich auch hier ganz schlaue Mechanismen. Es gibt einen Festbetrag, der quasi eine Indikation quasi abbildet. Also der Festbetrag heißt Antitussiva. Und wir sind quasi im selben Festbetrag wie die Hydrocodein, Codein, Dextromethorphan und Noscapin. So, und hier sind wir, glaube ich, vor 10 Jahren schon, weil der Festbetrag ist irgendwo verschwindend gering, unter 2 €. Und das ist, Noscapin ist ja ein Produkt ein Abfallprodukt der Opiumproduktion. Und durch den Afghanistan-Krieg ist das extrem explodiert, die Kosten. Es wurde dann nach Australien verlagert, die Produktion, Und dadurch ist es sehr teuer geworden. Wir sind mit Kaval seit 10 Jahren mit 3 € über Zuzahlung. Und als wir damals uns entschieden haben, über Festbetrag drüber zu gehen, haben wir schon auch gedacht, boah, wie wird das wohl angenommen werden? Wir werden jetzt wahrscheinlich ganz viele böse Rückmeldungen, keine einzige Rückmeldung, ne? Es wird ganz normal gekauft. Das kannst du natürlich machen, wenn du wirklich ein Unikatpräparat hast, wo es quasi keinen Austausch gibt. Aber wenn du, wie uns ein Antibiotikan, wenn wir über Festbetrag gehen mit Amoxicillin 250 Saft und der Wettbewerb ist verfügbar, dann nehmen 90% natürlich das preisfreie. Da ist dann auch der Geschmack egal. Ne? Da kann man so viel erklären, wie das ist eine rein theoretische Betrachtung. Bei Präparaten, die unikat sind, die ja keinen Festbetrag haben, wie Helmex oder Infectobicillin, da könnten wir den Preis um 200% erhöhen. Die Krankenkasse würde es uns zahlen. Am Ende des Quartals würden wir einen 100%igen Rabatt zum Preismoratorium. Du hast keine Möglichkeit mehr, eine Zuzahlung für Patienten. Das gibt es nicht. So, und das ist die Idee, die dahinter ist, natürlich, dass die Pharmaindustrie ihre Marktmacht nicht ausnutzen kann und quasi einem Patienten oder einer Familie, die abhängig ist von der Name eines Arzneimittels, quasi einen Preis zu oktroyieren. Die Idee ist ja gut, aber natürlich muss man, es gibt natürlich Limitationen. Und vor allem das Preismodell ist ja besonders faszinierend, weil das wurde damals 2009 eingeführt und im Sozialgesetzbuch für 4 Jahre festgeschrieben. Man kann sowas nicht auf Unendlichkeit. Aber seitdem wurde das Preismodell, ich glaube, schon 5-mal verlängert. Ne? Jetzt gibt es immerhin seit 2019 gibt es einen Inflationsausgleich. Also einmal zum 1.7. jeden Jahres gibt es jetzt einen Inflationsausgleich aufs Preismodell. Und da muss man schon sagen, das ist schon mal gar keine so schlechte Maßnahme. Eine spannende Maßnahme von der Politik in meinen Augen wäre, einen jährlichen Inflationsausgleich auf Festbeträge einzuführen. Also das wäre zum Beispiel mal eine Maßnahme, die im Endeffekt wahrscheinlich die gesetzliche Krankenkasse fast nichts kosten würde. Mhm. es würde jetzt wahrscheinlich zu kompliziert werden zu erklären, warum es nichts kosten
genau,
würde.
Genau, wollte ich gerade fragen, aber lass mich.
Warum das ist? Ja, weil ich versuche in zwei Sätzen, ja, mal, also wenn ein, Festbetrag, also wenn, es ist so, wenn ein Arzneimittel patentgeschützt ist und aus dem Patent ausläuft, dann gibt's, dann kommen irgendwann, wenn das Produkt wirklich, also wenn es mehr als 20 Millionen Euro Umsatz macht, dann kannst du sicher sein, da kommen 3-4 Generika. So, dann, und dann kommt natürlich der GKV-Spitzenverband und der GBA, dann wird ein Festbetrag. Und der Festbetrag errechnet sich quasi so ein bisschen aus dem durchschnittlichen Preis, beziehungsweise die unteren 20% der angebotenen Preise, das ist, da setzt man den Festbetrag an. So, wenn jetzt ein Produkt meinetwegen 100 Euro kostet und die Generika kosten meinetwegen 80 Euro, dann wird der Festbetrag irgendwo bei 80 Euro festgesetzt werden. Jetzt, was macht dann der generische, dann geht der Originator von 100 auf 80 runter, weil er will ja nicht die 20 Euro zuzahlen und damit die Marktanteil verlieren. Was machen die Generika? Die gehen auf 60 Euro. Okay. Und dann kommt der GKV-Spitzenverband und sagt, ah, das sind Wirtschaftlichkeitsreserven, dann geht es in mehreren Stufen nach unten. Dann geht's, ja. So, aber es heißt ja, der Festbetrag ist immer noch relativ hoch und da sind Wirtschaftlichkeitsreserven nach unten. Das heißt, theoretisch der Generika-Anbieter, der 80% des Festbetrages nur aufruft als Preis, der könnte ja jeden Tag seine Preise um wieder auf diese 20% erhöhen. Mhm. Das heißt, wenn der Festbetrag nicht mehr bei 80 wäre, sondern um 3% steigen würde auf 81 Euro oder sowas,
man kann
wenn jemand für 60 Euro, wenn jemand das Produkt für 60 Euro anbietet, könnte er jeden Tag auf 80, er bietet es ja für 60 an, dann ist ihm ja egal, wo der Festbetrag ist, ob der bei 80. Aber wenn der Festbetrag bei 2 Euro ist und alle Anbieter auf 2 Euro sind, also quasi noch versuchen, die letzte Luft zu schnappen, bevor man erstickt, da würde natürlich die 3%, da würde die, wenn alle mit den 3% hochgehen, und da würde man tatsächlich diese Präparate, die kurz vorm Sterben sind, würde man wahrscheinlich dadurch zumindest mal am Markt behalten oder ja, zumindest mal länger am Markt halten. Also es würde nur die 3% relevant werden auf den ganz niedrigen Preisen. Die anderen wären egal, ne? Da könnte er 3% anheben und dann morgen könnte der GKV-Spitzenverband die Wirtschaftlichkeitsreserve wieder auf 70 runtersenken. Also könnte er sofort wieder, also das wäre eine einfache Maßnahme, die wahrscheinlich nicht viel kosten würde, die aber doch effizient sein könnte.
Genau, und du sagst eben auch, es betrifft ja oft die Kinder. Also man hat jetzt ja auch irgendwie im Stern, habe ich letztens gelesen, dann da ging es ja auch um die Kinderkliniken, Intensivbetten. Hm. Genau, keine Intensivbetten, ist auch ein kleines Kind gestorben. Dann hatten wir mit Steffen Lüder im Podcast, da ging es auch darum, er hat gesagt, irgendwann stirbt ein Kind. Und man hat halt das Gefühl, die Kinder, die uns irgendwie so wichtig sind, und darum machen wir auch unseren Job ja gerne, also weil das ein toller Job ist und super Spaß bringt, aber man wird halt so drangsaliert, reglementiert, und auch in der Pharmaindustrie, es sind nun mal, also es fühlt sich halt an, als wäre das so eine Minderheit und da wird gespart, da wird geguckt, ne? Und die wird nicht so wichtig angesehen. Und ja, das finde ich halt, das ist halt extrem schade. Und das ist auch das, was wir mit dem Podcast so ein bisschen erreichen wollen, die Probleme mal aufzuzeigen. Und ja, ich weiß ehrlich gesagt auch nicht, wie man es ändert, aber je mehr Leute das vielleicht auch hören und verstehen und wissen, auch viele Eltern, die sich das anhören, weiß ich auch jetzt, die werden auch jetzt sagen, krass, so ist das mit den Medikamenten, ja. Das kann nicht sein.
Ja.
Ne?
Genau, und das ist ja verrückt, also Herr Professor Lauterbach hat ja viel mediale Aufmerksamkeit, und es werden natürlich immer viele Dinge miteinander verwechselt. Ne? Also es gibt ja, wie gesagt, die 94% der generischen Präparate, dann gibt es halt die 6% der nicht generischen Präparate. Und da muss man natürlich sagen, also wir haben in Deutschland Ausgaben von ungefähr 55 Milliarden Euro für Arzneimittel. Und das steigt Jahr für Jahr. Aber ist ja irgendwie demografisch gesehen auch irgendwie logisch, ne? So. Wenn man jetzt mal diese 55 Milliarden aufteilt auf diese 6% und auf die 94, dann ist es genau in der Mitte. Also 27,5 Milliarden werden für die 6% ausgegeben und 27,5 werden für die 94% ausgegeben. Und wenn man diese zwei Kurven nebeneinander legt, dann gehen die 6% gehen wirklich steil nach oben. Also das waren vor 10 Jahren waren das kein, also niedriger einstelliger Milliardenbetrag. Jetzt sind wir bei 27,5 und in 3 Jahren werden die 6% wesentlich mehr ausmachen als 50% der Ausgaben. So, wir haben also tatsächlich ein Problem in diesem Bereich der Patentgeschützten. Also die muss man in den Griff bekommen. Und ich will ja gar nicht, es gibt ja nicht die Pharmaindustrie. Es gibt halt die Big Pharma, die Innovativen mit diesen Präparaten. Es gibt halt den Pharma-Mittelstand und die Generika-Anbieter. Und da müsste man eigentlich unterscheiden. Man muss aufpassen, dass man nicht im generischen Bereich das überdreht. Und die Kinder sind natürlich eine ganz vulnerable Gruppe. Das war natürlich, aber die Thematiken und die Problematiken, die wir hier besprechen, betreffen nicht nur die Kinder. Ne? Es betrifft alle unsere Präparate. Es wird bei jeder einzelnen Substanz soweit kommen. Und wie gesagt, wir sind ja alle Bürger dieses Landes und wir wollen ja, dass, ich meine, 55 Milliarden, man müsste ja eigentlich meinen, das ist genug Geld, um die Arzneimittelversorgung sicherzustellen. Ja. Ne? Man müsste ja irgendwie einen Mechanismus hinbekommen, wie man das besser verteilt. Und ja, ich meine, wenn jetzt bald irgendwann noch monoklonale Antikörper gegen Demenz kommen und wenn die Lipide irgendwie erstattungsfähig werden bei Adipositas und sowas, dann...
Ja, aber ich sehe das genauso wie Katrin, weil ich auch irgendwie denke, Mann, die Kinder sind dann doch immer benachteiligt und ich finde schon, dass tatsächlich, was wir gerade sagten, eine Therapie mit ADHS für eine Familie ja einfach so super wichtig ist und den Alltag ja sonst komplett kaputt macht. Und für mich ist es gleichzusetzen wie eine antihypertensive Therapie bei einem 80-Jährigen, ja. Nur irgendwie wird da dann doch nicht so viel Wert drauf gelegt. Das ist irgendwie ein bisschen schade tatsächlich.
Ja, aber jetzt zumindest muss man jetzt sagen, also dieses ALB-VVG ist jetzt ein Kindergesetz. Aber ehrlich gesagt, aber warum? Warum ist natürlich auch toll für die Politik, ne? Also ich meine, jetzt hat man was gemacht. Also es ist der Wahnsinn, ne? Was die Krankenkassen dann gesagt haben, 50% Weihnachtsgeschenk für die Pharmaindustrie und sowas, ne? Das wird Millionen kosten. Also wie gesagt, 1,91 € geht auf 2,70 €. Die 15 Euro gehen ja nicht auf die 22. Also das ist ja das Absurdeste, ne? Das Infektocillin, was wir für 1,91 € kosten, kostet 13,90 €. Jetzt kriegen wir 50% auf die 1,91 €, sind wir bei 2,70 €. Die 13,90 € gehen auf 14,20 € oder sowas, ne? Ja. Also man denkt ja, die 50% gehen auf die 13,90 €. Nein, Pfeifendeckel. Also im Endeffekt ist es eine Zusatzbelastung von, weiß nicht, also wenn alle nur noch Infektocillin, Doppelpackung 500er Saft verorten wenn alle das machen würden, nein, dann wären es Zusatzkosten von 1 Million Euro. Nur Penicillin. Wenn alle Penicillin-Säfte auf den höchsten konzentrierten und die größte Packungsgröße gehen würde, die wir in Deutschland haben, wären es Zusatzkosten von 1 Million Euro für die gesetzliche Krankenkasse. Also da wird natürlich medial gemacht, die Pharmaindustrie und was es kosten wird. Also dieses Gesetz war nicht sehr teuer. Ne? Es war überfällig, aber es ist halt leider ein bürokratisches Monster geworden. Ne? Es ist so kompliziert geworden und das ist halt das Problem. Wir haben so ein Geflecht an verschiedenen Regularien. Man müsste wahrscheinlich einmal sagen, wir müssen wirklich mutig sein und unser ganzes System einmal auflösen und neu schreiben. Ne? 55 Milliarden stehen zur Verfügung und damit muss man halt irgendwie hinbekommen. Mhm. Ich bin mir sicher, es wäre möglich. Mhm. Aber immer wieder eine Regelung hier nochmal und da nochmal und hier nochmal.
Also und das ist ja das, was uns den Alltag auch nicht einfacher macht, muss ich sagen. Also Katrin hat ja schon gesagt, ich liebe meinen Job auch und ich mag am meisten die kleinen Kinder behandeln oder auch die großen Kinder. Und es ist für uns ja aber auch eine zusätzliche Belastung, ja. Wenn wirklich dann immer wieder da gesagt wird, nee, und das ist nicht lieferbar, kannst du bitte mal gucken, was wir anstattdessen nehmen können.
Ja, für die Apotheken ja genauso.
Genau, für die
jetzt
Apotheker,
mit E-Rezept
genau,
ist ja auch jetzt nicht so
für
leicht.
Für die Apotheker auf jeden Fall auch und für uns ja aber im Prinzip auch. Also ich habe jetzt gerade am eigenen Familienleben testen dürfen. Meine Kinder haben alle Keuchhusten. Mhm. So, die Großen sind schon so weit, dass sie Clarithromycin-Tabletten nehmen können, die Kleine aber leider nicht. Und die Apothekerin sagte dann zu mir, nee, habe ich leider nicht. So, die nimmt jetzt dank eurer Herstellung den guten Saft, den muss sie aber 14 Tage nehmen und nicht nur eine Woche wie ihre Brüder. Das gab dann also auch wieder Streit zu Hause. Von daher ist es für uns natürlich auch eine zusätzliche,
Und das macht es natürlich noch viel komplizierter, ne? Wir haben jetzt hast du ja unseren gut schmeckenden Saft, Erythromycin-Saft angesprochen. So, ja, aber wir haben hier eine Reichweite in unserem Lager von 2 Jahren. Jetzt kommt auf einmal durch Keuchhusten ein Bedarf an Makroliden. Jetzt wollen viele Kinderärzte Clarithromycin, hat auch Vorteile, verordnen. Clarithromycin ist nicht verfügbar, also gehen alle auf Erythromycin. Jetzt ist wir berechnen ja nur, wie viel verkaufen wir in den letzten Jahren, wie viel müssen wir bestellen, damit wir 2 Jahre weit kommen. Jetzt ist auf einmal, dadurch, dass Clarithromycin nicht verfügbar ist, ist natürlich eine 2-Jahre-Reichweite nur noch eine Halbjahresreichweite. Mhm. Ne? Und so schnell kriegen wir unsere Produktion auch nicht hochgefahren. Also man hat einfach wahnsinnige Vorläufe. Mhm. Und es ist ja ein wahnsinniges Risiko. Oder das habe ich ja in einem Vortrag auch mal gezeigt. Wenn du meinetwegen das Produkt für 10 Euro verkaufst und die Herstellkosten sind 9 Euro, dann hast du 1 Euro Marge. Dann verdienst du 1 Euro an dem Produkt. So, das ist ein völlig ungesundes Verhältnis. Das heißt, wenn wir ein einziges Präparat bei uns auf Lager haben und es verfällt, weil die Laufzeit ausgelaufen ist, dann müssen wir 9 andere Produkte verkaufen, nur um diesen Verlust wettzumachen. Das heißt, jetzt kommt ja dann die Idee von der Politik, die Pharmaindustrie muss gezwungen werden, eine Mindestreichweite von 6 Monaten bei uns auf Lager zu haben. Ja, also wenn mich jetzt auch noch jemand zwingt, 6 Monate Produkte auf Lager zu halten, die ich vielleicht nicht verkaufe, dann sage ich lieber, dann gehe ich raus. Dazu kann mich keiner zwingen. Ne? So. Und tatsächlich, 6 Monate sind ein Witz oder 3 Monate, die diskutiert werden. Wir haben teilweise über 1 Jahr, 2 Jahresbedarfe bei uns auf Lager, wenn es denn das MHD, also die Reichweite des Produktes hergibt. Mm. Also meistens haben unsere Trockensäfte 3 Jahre Laufzeit, dann haben wir 1,5 bis 2 Jahre momentan bei uns auf Lager. Aber haben wir natürlich nicht, weil wenn wir eine Charge bekommen vom Hersteller, die es in 2 Tagen verkauft. Mm. Weil die Handelsstufen sind natürlich jetzt auch alle völlig panisch, ne? Wenn, jetzt haben alle Angst, nächsten Winter, es gibt wahrscheinlich kein Penicillin. Das heißt, alle Apotheken bestellen bei ihrem Großhändler, Penicillin. So, der Großhändler hat eine gesetzliche Verpflichtung, mindestens 2 bis 4 Wochen, und jetzt hat Herr Lauterbach gesagt, bei diesen Dringlichkeitspräparaten eigentlich einen 6-Wochen-Bedarf vorrätig zu haben, Puffer. So, 20.000 Apotheken bestellen einen Saft. So, dann kommt beim Großhändler an, der Großhandel sagt, okay, mal 6 Wochen, also mal 30 Tage, und die bestellt er bei uns. Und wir wollen ja bei uns noch einen Halbjahresbedarf haben. Also realistisch gesehen, bis wir wieder alle Handelsstufen aufgefüllt haben und bis wir wieder das Lager voll haben, das wird 2, 3, 4 Jahre dauern.
Ja. Ja, also genau, jetzt diskutieren wir hier so, ich glaube, fast schon 1 Stunde. Genau, total Spaß gemacht. Ich glaube, wir könnten auch noch viel länger darüber sprechen. Ich denke mal, jetzt haben die Zuhörer genug irgendwie zu tun mit den ganzen AVLB und ja, aber es war super erklärt und ich glaube auch, das war nicht der letzte Podcast dazu, sondern man kann darauf aufbauen, neue Themen, Probleme aufgreifen und es soll ja auch immer zu Diskussionen insgesamt anregen. Ja, ich würde jetzt einfach mal sagen, vielen Dank, dass du hier mitgemacht hast und dass wir das hier in dem Setting machen konnten. Vielleicht möchtest du noch Abschlussworte sagen, so ganz kurz.
Ja, also vielen Dank. Also ich habe mich gefreut, teilzuhaben, dass ich auch die Möglichkeit habe, mal über das Thema zu sprechen, dass man auch ein bisschen mehr Zeit hat, dieses komplexe Thema darzustellen. Und würde mich natürlich über weitere Folgen freuen, dass wir auch mal über positive Dinge sprechen. Es gibt ja so viele positive Dinge auch. Und genau, es gibt immer wieder neue Präparate und neue Themen.
Ja. Ja, von mir auch vielen Dank und tatsächlich nochmal vielen Dank für diese tolle Fortbildung.
So, das war's nun für heute. Ich hoffe, euch hat das Thema gefallen. Teilt gern auch unseren Podcast und schickt uns Vorschläge und Fragen an team@gesundheitszone.info. Tschüss und bis zum nächsten Mal.